Herzlich willkommen zu Wohldosiert, der Gesundheitspodcast der Kieler Nachrichten. Ich bin Rieke Beck-Wermert, Redakteurin der Kieler Nachrichten und ich kümmere mich schwerpunktmäßig um Gesundheitsthemen. Bei mir ist auch mein Kollege Steffen Müller wieder.
Hallo, moin moin.
Unser heutiger Gast ist eine Frau, die sich mit einer der intensivsten Erfahrungen auskennt, die Frauen in ihrem Leben überhaupt machen können, nämlich eine Schwangerschaft und Geburt. Die leitende Hebamme des städtischen Krankenhauses Kiel. Herzlich willkommen, Martina Pjoll.
Ja, vielen Dank.
Guten Schön, Tag. Dass Sie da sind.
Dankeschön.
Wir wollen also heute über das große Thema Geburt und Schwangerschaft und alle Fragen drumherum sprechen in Kiel.
Genau, das Thema war ja in den letzten Wochen und Monaten brandaktuell. Immer mehr Geburtsstationen schließen. Seit dem Jahr 2000 ist die Hälfte der Stationen dicht gemacht worden in Schleswig-Holstein. Von ehemals 32 sind es jetzt nur noch 16. Frau Pjoll, was glauben Sie, warum ist diese Situation so angespannt?
Die Situation der Schließung in den der Geburtskliniken ist natürlich deswegen angespannt, weil die Frauen ja sich anders verteilen müssen. Das heißt, sie müssen längere Wege in Kauf nehmen. Sie können vielleicht auch nicht die Klinik wählen, die sie ursprünglich gewählt haben. Und jede Frau hat ja auch eine besondere Idee von ihrer Geburt. Und da muss sie natürlich sich anpassen, sich verändern und ihre eigenen Ideen für die Geburt vielleicht auch über Bord werfen. Tatsächlich.
Und da kommt natürlich dann auch wieder diese intensive Erfahrung hinzu. Eine Geburt und eine Schwangerschaft sind nichts, was man mal so eben nebenbei macht oder was man vielleicht so behandeln kann wie ein Blinddarm, sondern wie Sie schon sagen, da haben die Frauen ihre besondere Vorstellung und sind deswegen vielleicht auch eher dann empfindlich und unzufrieden, wenn sie das nicht so umsetzen können, wie sie sich das vorgestellt haben.
Ja, ich finde, die Frauen sind ja nicht empfindlich, sondern die Frauen möchten eine Sicherheit und sie möchten Vertrauen haben in die Geburtsklinik, die sie betreten. Und deswegen kommen ja auch immer mehr Frauen im Vorwege zu Gesprächen, also zu uns zum Beispiel. Wir haben 5 bis 6 Hebammen-Sprechstunden pro Woche, wo wir mindestens 10 Frauen betreuen. Und die kommen, um ihre Fragen loszuwerden, die Fragen, wie wir das handhaben mit dem Baby, mit U1, mit den ersten Untersuchungen, mit dem Bonding, also mit der Bindung zwischen Mutter und Kind. Kriegen die Frauen routinemäßig einen Wehenzugang und so weiter und so fort. Das sind ja Sachen, die für die Frauen einfach wichtig sind. Und diese Sicherheit, die die Frauen haben, entspannt sie ja bei der Geburt. Ja, also nicht umsonst sind eben Frauen, die keine Risiken haben, im Geburtshaus zum Beispiel oder eben auch machen eine Hausgeburt, weil sie sich da zu Hause besser entspannen können. Und wenn die Frauen in die Klinik gehen, dann haben sie das Gefühl, ihnen wird etwas aufgedrückt, was sie eigentlich nicht wollen. Und das müssen sie natürlich erstmal erfragen. Mhm. Aber wenn jetzt die Klinik zumacht, die sie sich überlegt hat, dann rutschen sie in eine andere Klinik, wo sie eben diese Fragen nicht mehr stellen können vielleicht. Und die Frauen sind dann unsicher und das ist für eine Geburt, die man ja vielleicht 2 oder 3 Mal im Leben hat, fatal.
Also. Spielt denn da aus Ihrer Sicht auch ein längerer Anfahrtsweg dann eine Rolle? Also ja. Es gibt ja Frauen, die zum einen gerne wohnortnah entbinden möchten und auch für die, also Frauen, für die eine Rolle spielt, dass die Klinik möglicherweise nicht so groß ist, sondern eher familiär sich so anfühlt.
Ja, das ist unterschiedlich tatsächlich. Okay. Also es gibt natürlich Frauen, die wollen ein wahnsinnig großes Level haben. Ja. Da spielt halt Sicherheit, Medizin, wobei man ja sagen muss, Sicherheit ist ja in allen Kliniken gewährleistet. Das wäre ja fatal zu sagen, dass man jetzt in einer kleinen Klinik nicht sicher entbinden kann. Aber es ist natürlich wichtig, dass eine Frau wohnraumnah entbinden kann. Natürlich ist das wichtig, weil ja niemand 90 Kilometer fahren möchte mit Wehen, um in eine Geburtsklinik zu kommen. Wer möchte das denn schon? Also das fährt man ja nicht mal auch nicht zum Einkaufen oder ich weiß
natürlich.
Nicht. Also das ist eine Zumutung für die Frauen. Also ich weiß nicht, wer schon mal ein Baby gekriegt hat.
Ich zwei.
Sie haben zwei gekriegt. Super, das ist schon mal gut für unsere Rentenkasse. Ich habe drei Kinder gekriegt und mein zweites Kind ist wahnsinnig schnell geboren. Ich habe in 1,5 Stunden dieses Kind zur Welt gebracht und da war die Strecke von La Bö bis nach Kiel eine Katastrophe. Und das wollen Frauen natürlich nicht. Mhm. Und die sind natürlich verunsichert. Wann soll ich denn losfahren? Und wenn ich dann 90 Kilometer, Frauen, die auf Fehmarn wohnen,
ja,
wo sollen die hin? Wenn die jetzt ein Risiko haben, wie ein Bluthochdruck, können sie ja auch nicht mal eine Klinik in Eutin nehmen. Dann müssen sie schon nach Kiel fahren oder sie müssen nach Lübeck fahren.
Mhm.
Und wann sollen denn diese Frauen losfahren?
Ja.
Mit wem? Beim dritten Kind, beim zweiten Kind.
Mhm.
Das ist einfach schwierig und das verunsichert natürlich die Frauen und das macht die Frauen auch sauer, verständlicherweise.
Was muss sich daran ändern an der Situation, dass es vielleicht wieder mehr Geburtsstationen gibt und die Anfahrtswege kürzer werden?
Also es ist ja so, dass die Idee immer eines großen Zentrums ist, weil man natürlich sagt, dass je mehr man arbeitet in dem Bereich, desto weniger oder desto besser ist die Erfahrung, die man hat. Das kann man natürlich auch nicht vom Tisch wischen, das ist ja auch okay. Nichtsdestotrotz ist es so, dass der Weg ein falscher ist in meinen Augen. Also man kann natürlich nicht irgendwas zumachen und nichts Vergleichbares schaffen. Also ich weiß, dass es in Flensburg so war. Da ist halt Westerland zugemacht worden als Geburtsklinik. Mhm. Die hatten zwar nur 72 Geburten, aber es war ja eine Inselklinik, wo die Frauen einfach hingehen konnten, wenn sie Wehen hatten. Und wenn irgendwas Besonderes war, dann sind sie halt irgendwie ausgeflogen worden. So, jetzt haben die zugemacht, ne? Und eine andere Klinik, ich glaube Niebel, hat auch zugemacht. Und diese Frauen sind dann einfach nach Flensburg geschickt worden, ohne das vorzubereiten. Also weder vom Personal, noch von den Betten, noch von den Kreissälen, sondern diese Frauen haben dann einfach diesen Weg nach Flensburg gewählt. Und das ist, finde ich, keine gute Idee, das nicht gut vorzubereiten. Dann muss man entweder, ich sag mal, alles platt machen und überall neue Zentren aufbauen. Also, dass man alles so verteilt, dass es für die Frauen zumutbar ist. Oder man muss ja zumindest die Kreißsäle so vorbereiten, dass diese Geburten, die dann von anderen Kliniken kommen, geschafft werden können. Und zwar vom Personal und auch von den Räumlichkeiten.
Das bringt mich jetzt zu der Frage, ob Sie das am städtischen Krankenhaus in Kiel merken, dass um Sie herum auch Geburtskliniken oder Stationen geschlossen wurden.
Ja. Es ist vielfältig, warum Geburten oder warum jetzt diese Arbeitsbelastung sich so erhöht hat, das liegt an unterschiedlichen Dingen. Also es liegt einmal natürlich daran, dass sich Geburten verschieben innerhalb des Landes Schleswig-Holstein. Wenn jetzt eine Klinik wie Hennstedt-Ulzburg zumacht, dann gehen vielleicht die Leute, die sonst nach Hennstedt-Ulzburg gehen wollten, gar nicht mehr dahin, weil sie sagen, oh Mann, das wird ja jetzt richtig, die gehen dann in andere Kliniken, zum Beispiel nach Neumünster oder Itzehoe. Und die Frauen, die dann nach Itzehoe gehen wollten, die gehen dann da nicht mehr hin, weil die sagen, wow, jetzt wird es richtig voll, dann weiche ich in eine andere Klinik aus. Und so zieht sich das irgendwie durchs ganze Land. Also verschieben sich einfach auch die Ideen, wo kann ich denn jetzt mein Kind kriegen, weil natürlich jede Frau das Ziel hat, dass sie gut betreut ist.
Ja.
Und man kann ja auch nicht sagen, dass nur weil eine Klinik jetzt geschlossen wird, dass jetzt das Personal in andere Kliniken aufgenommen wird. Das ist ja auch Quatsch. Also ich meine, wenn ich in Hennstedt-Ulzburg mein Haus habe, dann ziehe ich ja nicht nach Kiel, weil ich dann die Möglichkeit habe, da einen Job zu kriegen. Also die ganze Planung, finde ich, ist einfach schwierig. Und für die Frauen ist es wahnsinnig schwierig, weil die sich neu orientieren müssen. Und eben immer dieser Aspekt der Sicherheit, des Wohlfühlens. Geburt ist einfach ein sehr, sehr privater, intimer Vorgang. Ich möchte mich sicher fühlen. Ich möchte mit dem, was ich brauche für die Geburt, möchte ich natürlich auch wahr und ernst genommen werden. Und da so schnell umzuswitchen, ist total schwierig. Neben dem, dass natürlich dann diese Wege in Kauf genommen werden müssen.
Mhm.
Und was auch noch ein Punkt ist, den ich auch, oder den wir bei uns eben auch in der Klinik merken, ist, dass durch diese Umstellung der neuen Leitlinien, also es gibt Leitlinien für, wie gehe ich damit um, wenn Blutdruck hoch ist oder wenn eine Frau einen Schwangerschaftszucker hat und so weiter. Da gibt es dann Möglichkeiten oder wird angeraten, dass man halt einleitet früh. Das blockiert alles Plätze und es bindet alles Personal. Und wir haben jetzt neulich zum Beispiel eine Frau aus Lübeck übernommen, die keine Möglichkeit hatte, in Lübeck ihr Baby zu kriegen.
Ja. Wie kann das sein?
Ja, weil da zu viele Einleitungen waren und die hatten keine Kapazität mehr. Mm. So, und das ist natürlich so, dass sich das alles verschiebt und das wird nicht mehr abgefangen. Also das kann niemand mehr abfangen, diese Überlastung.
Das heißt, wir müssen uns eigentlich die Frage stellen, können Sie als Hebamme Ihre Aufgaben noch so erledigen, wie Sie sich das vorstellen?
Genau.
Können Sie das noch?
Nee.
Das ist sehr deutliche Antwort.
Also wir sind ja im Belegsystem. Also wir sind ein Dienstbelegsystem. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie man jetzt arbeiten kann in der Klinik. Es gibt Beleghebammen, die sich mit ihren Frauen treffen. Das ist ein 1-zu-1-Belegsystem. Und wir sind halt Dienstbeleghebammen. Das heißt, wir sind in einem Dienstplan eingestellt, den wir uns selber arrangieren. Die Klinik hat halt mit unserer Organisation nichts zu tun, außer dass sie sagen, wir möchten gerne, dass das funktioniert. So. Und das ist für uns ganz, ganz großartig. Wir haben unsere eigenen Pläne, wir haben unsere eigenen Ideen, wir haben unsere eigene Struktur. Da kümmern wir uns drum. Und wir können auch sagen, wie viele Hebammen wir gleichzeitig im Dienst haben wollen. Das können Kliniken nicht, die angestellte Hebammen haben, weil da ist es vorgegeben. Ja, da sagen die Krankenhäuser, eine Stelle wird jetzt, wir brauchen so und so viele Hebammen oder wir brauchen die nicht. Also ich weiß, das hat mich sehr erschreckt, eine Klinik, die 3.500 Geburten hatte. Das habe ich über die Leitungsausbildung in Stuttgart erfahren. Da waren wir mit vielen Hebammen verknüpft. Die arbeiten mit 3 Hebammen im Dienst bei 3.500 Geburten. Und wir haben 1.900 Geburten, also knapp 1.882 oder sowas. Und wir arbeiten mit 4 Hebammen. Also wir haben immer 3, die fest da sind und haben eine Bereitschaftshebamme. Und das ist schon sportlich manchmal, die Frauen zu betreuen, weil wir Kaiserschnitte haben, wir haben Einleitung und wir haben auch noch Frauen, die mit Wehen kommen oder die einfach da sind, weil sie vielleicht vorzeitige Wehen haben, die müssen ja auch betreut werden.
Ja.
Und das ist ein ganz großer Unterschied. Also von daher geht's uns als Belegsystem und sehr gut. Ich möchte auch nie wieder als angestellte Hebamme arbeiten. Und da wird auch nicht nachjustiert. Also es gibt ja den großen Plan von Jens Spahn noch damals, dass die Geburt in eine 1-zu-1-Betreuung übergehen soll und dass die Frauen einfach besser betreut werden sollen und die vaginale Geburt eben auch im Fokus stehen soll. Und das kann natürlich in den Kreißsälen nicht umgesetzt werden, wo man zu zweit ist.
Ja, schildern Sie doch mal bitte Ihren Arbeitsalltag. Wie hektisch ist es an Ihrer Station am städtischen Krankenhaus?
Also es ist ja immer unterschiedlich tatsächlich. Also das Einzige, was sich planen lässt, sind vielleicht Einleitungen und Kaiserschnitte. Alles andere lässt sich ja nicht planen. Das heißt, wir haben natürlich Tage, wo es entspannter ist und wir haben natürlich aber auch Tage, wo es sehr hektisch ist. Wobei die Frauen uns immer sagen, wir kriegen das überhaupt nicht mit. Also sobald wir mit denen in den Geburtsraum gehen, sind die so mit ihrer Hebamme abgeschottet. Wir sind jetzt
Tunnel.
Ja, genau. Und also wir nehmen uns immer die Zeit und wollen eben auch, dass die Frauen wirklich gut betreut sind und dass sie sich sicher fühlen. Das steht bei uns an oberster Stelle und deswegen haben wir uns auch so arrangiert in unserem Dienstplan, weil das wichtig ist. Und sonst könnten wir ja zum Beispiel auch die Arbeit in dem hebammengeleiteten Kreißsaal überhaupt gar nicht leisten.
Darauf kommen wir gerne auch später noch zu sprechen.
Genau. Aber so ein Arbeitsalltag ist natürlich hektisch. Wenn wir 2 oder 3 Kaiserschnitte betreuen müssen, dann haben wir vielleicht 3 Einleitungsfrauen. Dann haben wir noch die ganze Ambulanz. Also es sind irgendwie 6, 7 Frauen, die zur ambulanten Kontrolle kommen. Und dann haben wir noch die Frauen, die auf der Station liegen, beziehungsweise auf dem Kreißsaal liegen mit vorzeitigen Wehen oder mit Blasensprung.
Verkürzung Gebärmutterhals.
Genau, genau. Und dann haben wir natürlich die Frauen, die ihre Kinder kriegen. Was man so im Durchschnitt sind das so fünf Frauen am Tag, die wir entbinden. Das sind viele. Ich habe jetzt nicht mitgerechnet, aber es sind bestimmt 20 Frauen.
Was macht trotz dieser Strapazen und dieser Hektik den Job für Sie so attraktiv? Warum machen Sie ihn so gerne?
Also ich bin jetzt seit 35 Jahren Hebamme und ich kann mir überhaupt nichts anderes vorstellen tatsächlich. Ich liebe diesen Beruf und ich liebe diese Form, Frauen zu unterstützen, in ihre Kraft zu kommen. Neben dem es natürlich wahnsinnig schön ist zu sehen, wenn ein Baby geboren wird. Aber was mich wirklich fasziniert, ist, die Frauen zu sehen, die in ihre Arbeit kommen, die ihr Baby kriegen, die mit einer Selbstverständlichkeit die Geburt schaffen. Ich will nicht immer vom Schmerz reden, weil wenn Geburt auf Schmerz reduziert wird, ist mir das zu wenig, sondern es ist ja ein Prozess, wo sich Frauen anpassen und das zu begleiten und immer wieder die Frauen über so Hürden rüberzuheben, ist ein wahnsinnig schönes Erlebnis. Und eben auch zu sehen, wie man Frauen wirklich so durch kleine Veränderungen der Atmung oder der Position nochmal wieder ein Stückchen weiterkriegt, dass sie dann sagt, ach, jetzt brauche ich gar kein Schmerzmittel mehr, weil das hat mir jetzt so gut geholfen. Und das sind natürlich Sachen, die mich sehr begeistern. Das ist ein Teil. Der andere Teil, ich habe lange Jahre Geburtsvorbereitung gemacht. Genau. Auch da ist es natürlich wichtig zu sehen, wie geht so eine Frau in die Geburtsvorbereitung rein und wie geht sie dann hinterher wieder raus? Und wie kann sie dann ihr Baby kriegen? Und das gehört halt alles zusammen. Wochenbettbetreuung habe ich auch sehr viele Jahre gemacht. Also ich habe sie jetzt alles eingestampft, weil ich halt mit der Leitung dann zu viel zu tun hatte. Aber das sind einfach so Bereiche, wo man sieht, wie sich Frauen entwickeln, wie sie in Rollen hineinwachsen und das zu begleiten und auch erfolgreich zu begleiten, sage ich mal, ist wirklich toll. Das bringt wahnsinnig viel Spaß.
Gibt es denn genug Hebammen? Also ich meine jetzt nicht nur die, die am Krankenhaus tätig sind, sondern auch die, die eben Frauen vor der Geburt schon aufsuchen oder die sich treffen, die Nachsorge machen. Gibt Zahlen, dass es einfach nicht genug gibt. Deswegen ist das eigentlich eher eine rhetorische Frage.
Also die Frage ist natürlich, ist ein bisschen eine Fangfrage. Also es gibt genügend Hebammen. Mhm. Aber es gibt nicht genügend Hebammen, die unter diesen Bedingungen arbeiten wollen.
Okay.
Und das ist sehr schade, weil es gibt ja auch von diesen jungen Studentinnen, die sagen, ich habe mir das ganz anders vorgestellt, aber so will ich nicht arbeiten. Und wenn wir müssen halt die Hebammen so unterstützen, dass sie wieder Lust haben, in ihren Beruf zu gehen. Und aktuell gibt es nicht genügend Hebammen, die das tun.
Also, wie kann das gelingen? Wie schafft man die Lust, am Beruf der Hebamme wieder herzustellen?
Also wir haben jetzt zum Beispiel, ich kann ja jetzt erstmal, also ich spreche jetzt erstmal für uns als Beleghebammen, die Frauen oder die Kolleginnen, die auch Wochenbettbesuche machen. Also wir haben die letzte Gebührenerhöhung bekommen 2015. Und haben eine Auflage bekommen, dass wir ein QM-Handbuch erstellen müssen.
Qualitätsmanagement.
Genau, Qualitätsmanagement-Handbuch. Das heißt, da ist überall hinterlegt, was mache ich, wenn ich eine Frau aufnehme für die Wochenbettbetreuung? Was mache ich, wenn ich eine Frau aufnehme für eine Kursanmeldung? Und es ist also sehr kleinteilig. Also ich muss dann aufschreiben, ich nehme das Telefonat an und schreibe die Frau in die Liste so und so. Dann überschreibe ich ihr ein Formular, das heißt so und so, das finden Sie da und da und so weiter. Dann sage ich der Frau guten Tag und überprüfe meinen Hebammenkoffer. Ich habe 30 Jahre anders gearbeitet. Da ist niemand zu Schaden gekommen. Ich finde, das ist voll übertrieben und das macht keinen Spaß.
Verstehe.
Und das ist der Grund, neben dem, dass wir dann, wie gesagt, 2015, ich weiß nicht wann, normalerweise kriegt man jedes Jahr irgendwie 1,5-2% Gehaltserhöhung. Wir sind seit 2015 raus und haben diese Auflagen, die werden auch überprüft. Und das ist der Grund, warum Hebammen aus der Freiberuflichkeit rausgehen.
Und es gibt auch sehr hohe Versicherungs, Summen zu zahlen, richtig?
Ja, das stimmt. Mhm. Also wir sind jetzt mittlerweile bei 12.000 Euro angelangt im Jahr. Das ist natürlich schon eine Hürde, wobei der Spitzenverband der Krankenkassen uns 45% zurückerstattet, aber dann bleiben ja immer noch 6.000 Euro übrig. Mhm. Das muss man natürlich auch erstmal zusammen verdienen, neben den anderen Kosten, die wir haben. Rente, Krankenkassen, also das ist schon eine wahnsinnige Summe und das macht natürlich auch keinen Spaß, wobei Hebammen ja sehr in ihren Beruf verliebt sind und auch viel Schmerz bereit sind, auf sich zu nehmen. Aber diese QM-Geschichte war dann tatsächlich ein Ding zu viel.
Verstehe.
Ja. Wenn jetzt so viele Hebammen fehlen, was raten Sie werdenden Müttern? Ab wann muss man sich bemühen, in welchem Schwangerschaftsmonat, dass man rechtzeitig eine Hebamme findet und auch das passende Krankenhaus, in dem man dann entbinden kann?
Also eine Hebamme zu finden für die Nachbetreuung, da muss man schon so ab der 20. Woche anfangen, also Ende des...
Aber auch nicht früher, ne?
Nee, früher nicht. Mhm. Also so, wenn man halt Kindsbewegungen hat und wenn man so langsam anfängt, auch mal über eine Geburt nachzudenken, also so 20. Woche wäre ganz gut. Vorstellen in der Klinik wäre eigentlich so 36. Woche ganz gut, weil dann hat man auch diesen Kurs vielleicht schon für die Geburtsvorbereitung durchgearbeitet und weiß dann auch, was will ich eigentlich. Also dann befasst man sich nochmal anders, als wenn man da sitzt und immer nur denkt, man muss eine Aktenanlage machen. Das ist ja zu wenig für eine Geburt. Also man braucht schon irgendwie den Austausch mit der Klinik. Fühle ich mich da wohl? Gehen die auf meine Wünsche ein, wie läuft das eigentlich? Mhm. Die ewige Frage ist natürlich Corona, kann mein Mann mitkommen und so weiter. Da sind ja viele Fragen neben dem, was ja eigentlich die Geburt beinhaltet. Also es geht ja nicht nur um Corona bei der Geburt.
Also ich kann da von meiner persönlichen Erfahrung mit der Suche nach einer Hebamme auch berichten. Mhm. Es war auch nicht ganz leicht und ich erinnere mich, dass man bekommt dann auch Tipps von Freundinnen, die schon eine Geburt erlebt haben und die sagen dann, such dir eine Beleghebamme, das ist total gut. Mhm. Und ich war, wie gesagt, mit Zwillingen schwanger und ich musste vielen Frauen auf den AB sprechen. Also Hebammen sind natürlich unterwegs auch und sind nicht immer sofort erreichbar. Und am Ende war mein Gefühl, ja, also ich habe mich dann um eine Beleghebamme bemüht und da konnte ich dann jetzt aber nicht mehr nach dem Punkt gehen, fühle ich mich eigentlich wohl mit der. Mhm. Also wenn es einfach nicht genügend Hebammen gibt, die zur Verfügung stehen, dann begrenzt das natürlich auch die Auswahl.
Absolut.
Und ich hatte dann letztendlich das Gefühl, dass die dann irgendwie sich bereit erklärt hat, weil sie Mitleid hatte mit mir. Aber so ein richtig gutes Verhältnis im Nachhinein fand ich, war das nicht, dass ich der wirklich alles erzählt hätte, was mir damals auf dem Herzen lag. Und ich hatte auch echt eine schwierige Schwangerschaft und auch eine schwierige Geburt letztendlich.
Ja.
Also das bleibt ja schon auf der Strecke, wenn es nicht genügend Hebammen gibt.
Natürlich ist die Auswahl der Hebammen ziemlich schwierig geworden. Und es ist ja auch so, dass die Krankenkassen nur einen bestimmten Radius die Hebamme akzeptieren. Das kommt dann ja noch dazu. Also wenn jetzt eine Hebamme in Friedrichsort wohnt, dann kann die Frau aus Heikendorf, wenn sie die Hebamme gerne hätte, zwar nehmen, aber A, muss die Hebamme dazu bereit sein und B, müsste sie dann die Fahrtkosten übernehmen, weil die Krankenkasse das nicht bezahlt. Ja, das macht das schwierig.
Das stimmt, aber damals habe ich auch noch auf dem Land gelebt und nicht in Kiel. Das war auch mit ein Faktor, warum die Dame sich da so ein bisschen gegen gesträubt hatte.
Ja, ja, ja. Also das ist natürlich schon wirklich schwierig. Und ich habe auch schon damals eine Frau betreut, da gab es noch viele Hebammen, die hatten Frühchen gekriegt und wir hatten ein ganz gutes Verhältnis und sie hatte sich gewünscht, dass ich halt die Wochenbettbetreuung mache. Da konnte ich spontan sagen, ja, okay, mache ich. Und das waren 25 Kilometer und die Krankenkassen haben mir 24 Kilometer abgezogen an Kilometergeld, weil die gesagt haben, die nächste Hebamme wohnt einen Kilometer weg. Das ist natürlich auch echt eine Schweinerei, weil dann geht's ja darum, dass die Frau sich wohlfühlt und sich sicher fühlt mit dieser Hebamme. Aber solche Sachen passieren dann eben auch.
Ja. Ich habe es überlebt, meine Kinder auch. Also.
Ja, das stimmt schon. Aber trotzdem, ich meine, wir haben ja angefangen mit, es ist eine sensible Phase.
Ja, richtig.
Und da gehört natürlich so ein eine Wochenbettbetreuung auch mit dazu, dass man sich auch da sicher fühlt und abgeholt fühlt mit denen.
Viele Frauen haben ja beispielsweise auch Stillprobleme dann, wünschen sich das sehr und dann klappt es nicht. Ich weiß, es gibt auch speziell ausgebildete Hebammen, die da Tipps geben können. Aber ich zum Beispiel habe abgebrochen. Mit Zwillingen ist es natürlich eine besondere Herausforderung. Und es ist mir sehr, sehr schwer gefallen.
Ja, das ist tatsächlich schwierig. Und nicht jede Hebamme ist ja diese ausgebildete Still- und Laktationsberaterin. Aber die Erfahrung bringt uns ja schon dahin, dass wir das gut betreuen können. Aber manchmal findet man halt nicht so einen gemeinsamen Weg, was dann natürlich schwierig ist und schade ist, ja. Tatsächlich.
Die Nachbetreuung ist ja auch ein wichtiger Faktor. Gibt es Zahlen, dass in Schleswig-Holstein gerade jüngere Frauen die Betreuung nicht mehr in Anspruch nehmen? Warum ist das so wichtig, auch nach der Geburt weiter mit Hebammen in Kontakt zu bleiben und sich Hilfe zu holen?
Also es gibt ja einmal die körperliche Untersuchung oder Nachuntersuchung oder die körperliche Kontrolle, Beobachtung, Begleitung im Wochenbett. Zieht sich die Gebärmutter gut zurück? Ist das mit der Blutung alles in Ordnung? Gibt es Stillprobleme? Wie sehen die Brüste aus? Ne?
Gibt's ist irgendwie, das Kind, nimmt das Kind genug zu?
Genau, nimmt das Kind zu. Nabel, der Nabel ist noch nicht abgefallen. Das ist immer so ein rotes Tuch für die Frauen. Die mögen da nicht anfassen und so. Und es gibt, das ist der eine Teil. Da will man natürlich auch jemanden haben, der kompetent ist. Und nicht für jede Frage müsste man ja dann zum Gynäkologen oder zum Kinderarzt gehen. Das ist ja auch sehr aufwendig, wenn man gerade geboren hat. Dazu kommt natürlich, dass es auch so Unsicherheiten gibt, wo man eine Meinung braucht. Und deswegen ist es toll, wenn eine Hebamme das begleitet, täglich kommt oder eben auch telefonisch bereit sein kann zwischendurch, wenn es nochmal so kleine Fragen gibt. Ich weiß, ich habe eine Frau in Stein betreut, die hat ein Frühchen gekriegt, ich habe auch die Geburt begleitet bei der und ich bin dann fünfmal am Tag zu der gefahren und habe Anleitung zum Stillen gegeben.
So, und das ist schon, geht schon über das Übliche hinaus,
ja,
oder?
Ja, aber das war mir einfach wichtig und das war dann auch dicht bei und solche Sachen, man ist einfach dicht dran, also dieser man muss ja nicht jeden Tag vielleicht hinkommen, das ist ja auch in Absprache mit der Frau, aber wenn es dann wichtig wäre, dass man einmal oder vielleicht sogar zweimal hin muss, weil es Probleme gibt, weil es Fieber gibt, weil es Schmerzen gibt, weil was auch immer, das Kind unruhig ist, dann braucht man natürlich auch irgendwie die Möglichkeit, dicht dran zu sein bei der Frau, ohne dass sie dann sofort zum Kinderarzt muss. Also wer will denn mit so einem Neugeborenen von A nach B fahren ständig? Das ist auch eine Belastung, weil die Frau ist ja immer noch in der Regenerierung von der Geburt, ne, und im Aufbau von Milch und im
und unter starken hormonellen Einflüssen
im Bett. Das auch, ja, genau. Also das ist einfach schön, wenn da jemand kommt, ohne dass sie sich doll bewegen muss, ne. Sie muss einfach versorgt werden und muss sich nicht um alles selber kümmern.
Können Sie sich dann erklären, warum eher jüngere Frauen dann darauf verzichten, für so eine Hebamme zur Nachsorge zu haben?
Ich weiß nicht. Also ich glaube, es liegt auch tatsächlich so ein bisschen an dieser Schnelllebigkeit der Zeit. Mhm. Also wir sehen ja auch immer wieder, dass Frauen sich gar keine Zeit nehmen, um Geburtsvorbereitung zu machen. Dann sagt irgendwie, ach na ja, bei mir hat das irgendwie auch nicht so richtig geholfen. Oder sie nehmen sich dann Zeit und machen dann so einen Crashkurs am Wochenende, weil mehr Zeit haben sie nicht dafür. Das kann ich immer gar nicht begreifen. Ich sage immer, ihr nehmt euch mehr Zeit, um euch ein Sofa auszusuchen oder ein Auto zu kaufen. Ne? Da rennt man ein halbes Jahr von einem Autohaus zum nächsten.
Oder das Kinderzimmer und guckt, einzurichten. Fährt.
Ja, aber das, was wichtig ist, das sind ja Informationen, die ihr braucht. Ja, also das ist ja euer Handwerkszeug, was ihr lernt in so einem Geburtsvorbereitungskurs. Und das komprimiert ihr auf ein Wochenende. Ich finde Crashkurse gut. Das will ich gar nicht sagen, aber ich stehe da so ein bisschen auf Kriegsfuß mit dem ersten Kind, weil ich finde, wenn man einen Crashkurs macht, dann kann man schon ein bisschen Geburtserfahrung haben. Also ab dem zweiten Kind, finde ich, ist das super, einfach um Kontakt zu sein mit anderen oder eben auch mit dem Mann nochmal die Möglichkeit zu haben, sich in dieses Geburtsfeeling einzugrooven. Aber so für ein erstes Kind, finde ich, ist so ein richtiger Kurs einfach wichtig, dass man eben auch merkt, Mensch, die anderen Frauen, die haben genau die gleichen Fragen wie ich.
Und, ja.
Ne, also die haben auch diese Unsicherheiten und ich bin damit nicht alleine.
Und wissen Sie was, Entschuldigung.
Ja, man findet auch gleich Partner, auch die, Partnerin zum Spazieren gehen, wie auch immer dann in den Kursen lernt jemanden kennen. Also können ja auch Freundschaften daraus entstehen.
Ja, genau.
Kinder haben jemanden, also lohnt sich ja schon.
Ja, ne? Und auch ein Rückbildungskurs kann sehr, sehr schön sein. Also da habe ich jedenfalls positive Erfahrungen, weil der abends stattfand und ich hatte da einen Zeitraum für mich. Ich habe meine Babys nicht mitgenommen.
Ja.
Und ich habe da so viel gelacht. Ich habe natürlich dann vielleicht auch mal die ein oder andere Übung schleifen lassen, aber es hat mir einfach gut getan.
Ja, genau.
Das ist also nicht nur das Körperliche, was man da macht mit Rückbildung, sondern es ist auch unter Frauen zu sein, die auch gerade die gleiche Erfahrung gemacht haben.
Und das stärkt einfach Frauen. Das ist auch ein Teil, der dazugehört zum Prozess, der Mutter zu werden und in ihre eigene Kraft zu kommen. Also weil die meisten Frauen wünschen sich ja tatsächlich eine normale Geburt und verstehen aber nicht, dass sie ein Teil dessen sind. Ich kann natürlich in die Klinik gehen und kann sagen, ja, mach mal. Ne? Dann machst du meine Schmerzen weg und dann machst du dies und das. Mhm. Es hat alles seinen Platz. Es ist alles super, dass wir einen großen Potpourri haben an Möglichkeiten, wie Kinder geboren werden können. Und alles hat seinen Platz und seine Berechtigung. Aber die Frau darf sich ja nicht ausklammern.
Ist es etwas, was Sie erleben, dass Frauen das häufig machen, dass sie sich gar nicht so als Teil dieses Ganzen sehen?
Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ja. Also ich, wie gesagt, ich bin ja seit 35 Jahren jetzt Hebamme. Früher gab es keine PDA, was auch nicht schön war. Also es gab auch Grenzen des Machbaren auch für Frauen. Aber die haben eine andere Grundhaltung gehabt, sag ich mal. Ich muss das irgendwie hinkriegen. Und ich gehe jetzt in die Geburt und kriege mein Kind. Und was dann passiert ist, dass, ob das jetzt ein Kaiserschnitt wurde oder ob sie sich schwer getan hat oder ob es eine leichte Geburt war, das war gar nicht Teil der Gedanken, sondern die Frau wusste, ich muss das jetzt irgendwie machen. Und heute ist es irgendwie anders. Also heute ist auch die Einstellung zum Schmerzen anderer. Ja, also Schmerzen sind per se immer schlecht. Dabei sind Schmerzen per se eigentlich gut. Wenn ich keine Schmerzen habe beim Zahnschmerz, weiß ich nicht, dass mein Zahn doof ist.
Gehe ich nicht zum Arzt.
Ja. Genau, ja. So, und wenn ich keinen Schmerz habe bei der Geburt, weiß ich gar nicht, wie ich mich bewegen soll, weil der Schmerz gehört zur Geburt dazu. Aber ein Schmerz, der für die Frauen aushaltbar ist. Und dieser Gedanke des positiven Schmerzes, der fehlt heutzutage, aber der fehlt, glaube ich, auch in der ganzen Gesellschaft. Ja, weil
man kann ja gegen alles irgendwas nehmen.
Genau.
Schmerztabletten.
Genau. Aber wenn ich den Frauen dann sage, weißt du eigentlich, dass du dein eigenes Schmerzmittel produzierst in deinem Körper?
Nee.
Ja.
Sie meinen Adrenalin oder was meinen Sie?
Nee, Adrenalin ist das, was uns ja festhält.
Ja.
Das ist ja unser Fluchthormon.
Okay.
Aber Endorphine werden gebildet und die sind ja eben auch gegen Schmerzen. Also das heißt, die Frau muss es irgendwie schaffen, in so einen Flow zu kommen zwischen Arbeit und Pause. Die Geburt besteht ja ganz viel aus Pause.
Mhm.
Ja, wir haben eine Minute Wehe und wir haben 2 Minuten Pause. Das
muss fühlt man sich wahrscheinlich anders an.
Ja.
Ich persönlich hatte einen Kaiserschnitt, deswegen kann ich da nicht mitreden.
Nee, okay.
Aber,
ja. Aber grundsätzlich dieses Wissen darum, dass der Körper schon dafür sorgt, dass der Schmerz auch erträglich ist. Ich stelle mir dann immer vor, wie die Gnus in der Savanne alle gemeinsam laut sind bei der Geburt. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Sache, aber man muss die Leute auch ein bisschen zum Lachen bringen, wenn man sich das vorstellt. Ne? Ich sage immer, guckt euch mal Giraffenvideos an, wie so eine Giraffe sich bewegt bei der Geburt. Ja, und wenn man Frauen da reinbringt in diese eigene Kraft, die sie ja hat, Endorphine, Oxytocin, das Kuschelhormon, ja, was eben die Wehe macht, was die Bindung vorbereitet zwischen Mutter und Kind, das hat ja alles seinen Platz. Dann ist es für die Frau viel einfacher, auch die Geburt zu bewerkstelligen, weil sie um diese ganzen Sachen weiß, die ihr helfen, dieses Kind zu bekommen. Ob es dann am Ende alles so hinhaut, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Und wie gesagt, es ist super, dass wir alles haben. Ja, also
ja.
Dass alles genommen werden kann. Aber brauchen wir denn am Anfang schon alles? sondern können wir erstmal ausprobieren, wie weit komme ich denn selber?
Also Sie appellieren in dem Sinne an das Vertrauen, das Frauen in sich selbst haben sollen, dass sie ganz viel schaffen können.
Genau.
Ja. Und ja, sich nicht von vornherein alles abnehmen lassen müssen.
Ja, also natürlich, wir haben ja auch, und wir dürfen nicht vergessen, 25% aller Frauen haben Gewalterfahrung. Das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Also die brauchen auch nochmal andere Hilfe und andere Vorbereitung. Aber ich finde das erstmal gut zu starten und erstmal sich kennenzulernen. So, und wenn ich dann an eine Grenze komme, dann ist ja auch die Hebamme die Letzte, die sagt, das wollten wir aber irgendwie anders oder Schmerzmittel brauchst du nicht oder wir machen jetzt keinen Kaiserschnitt oder irgendwie, das ist ja alles Quatsch. Aber erstmal zu starten, sich selber zu fühlen, das ist einfach total wichtig und das ist mir oder liegt mir jetzt als Hebamme oder wir als Team, es liegt uns total auf dem Herzen, dass die Frauen sich da erstmal spüren. Und das ist auch der Grund, warum wir den Hebammengeleiteten Kreisler gemacht haben.
Genau, das ist eine gute Überleitung.
Genau, gut, ja. Erzählen Sie mal, was ist die Hebammengeleitete Geburt? Was versteht man genau darunter? Was erwartet die werdenden Mütter?
Genau, also die Hebammengeleitete Geburt ist im Prinzip nur eine Einstellung der Frau zur Geburt. Also ein Wunsch, ich möchte meine Geburt selber steuern, ich möchte meine Geburt selber erleben, ich möchte aus meiner Kraft heraus dieses Kind bekommen. Und das unterstützen wir, indem wir Positionsveränderungen machen, indem wir die Frauen eben auch unterstützen mit Aroma, mit Wärme, mit, es gibt so ein Reizstromgerät, was man am Rücken anbastelt, wenn sie Rückenwehen haben. In der hebammengeleiteten Geburt werden ja keine Medikamente eingesetzt, die jetzt bewusstseinsstörend sind, so wie, also normale Schmerzmittel, die man halt sonst einnehmen würde bei der Geburt oder eben intravenös, also als Infusion geben würde. Das fällt ja bei der hebammengeleiteten Geburt weg. Von daher, es ist auch nicht irgendwie jetzt ein eigener Raum oder sowas, sondern es ist...
Es ist ein anderes Konzept.
Es ist ein anderes Konzept, wobei man natürlich auch vorsichtig sein muss zu sagen, die Frauen, die jetzt nicht hebammengeleitet sind, kriegen eine andere Betreuung, das stimmt nicht. Also wir sind bei den Frauen genauso dran, nur wenn die jetzt sagen, ich will jetzt unbedingt meine Schmerzerleichterung haben, dann heben wir sie vielleicht nicht nochmal über zwei Hürden rüber, sondern sagen dann, okay, deine Grenze ist jetzt wirklich erreicht und dann regeln wir das. Das ist bei einer hebammengeleiteten Geburt nochmal anders, weil der Wunsch im Vordergrund steht. Frauen sind auch ganz oft enttäuscht, wenn sie nicht so entbinden können, wie sie entbinden wollen. Ne? Also wenn sie dann abgebrochen haben zum Beispiel und sagen, ich möchte jetzt doch ein Schmerzmittel haben, dann sind sie enttäuscht von sich selbst. Ja, genau. Und das ist so schade. Und wenn eine Frau kommt in den hebammengeleiteten Kreissaal und sagt, ich möchte aus eigener Kraft mein Baby kriegen, dann unterstützen wir das in allen Möglichkeiten, die wir haben und reizen das wirklich bis zum Letzten aus sozusagen. Und das ist natürlich toll.
Wie viele Frauen sind es, die sich für diese Form der Geburt entscheiden?
Also wir haben ja 2017 angefangen, als das Geburtshaus hier in Kiel zumachte. Und da haben wir gesagt, alle Frauen, die im Geburtshaus sozusagen eigentlich hätten entbinden wollen, die würden wir gerne mit übernehmen, weil wir im Städtischen sowieso auch eine sehr hebammenorientierte Geburtshilfe machen. Und dann haben wir dieses Konzept umsetzen können. Also ich hatte tatsächlich 8 Jahre schon vorher angefragt und versucht, das im Team zu implementieren, aber die Sorge der Hebammen, selbstständig Geburten zu leiten, ist sehr
ohne
groß.
Arzt erstmal.
Ja, was man eigentlich überhaupt gar nicht vermuten würde. Aber man hat eben keinen Zugang oder man muss eben die Entscheidung oder in so einem eine hebammengeleitete Geburt zu machen, ist tatsächlich schon ein anderes Gefühl, als wenn man weiß, ich habe einen Zugang.
Zugang heißt also ein Venenzugang, wo man schnell Medikamente injizieren könnte.
Genau. Genau. Und deswegen haben wir uns entschieden, aber weil dieses Geburtshaus zugemacht hat, diese Frauen mit abzuholen. Also wir haben 240 Anmeldungen, wobei tatsächlich nur 30% in der hebammengeleiteten Geburt bleiben und ihre Kinder kriegen.
Aber weil es dann am Ende doch andere Gründe gibt, die dann zum Abbrechen gezwungen haben oder dagegen sprachen.
Ja. Also es gibt ja genauso wie im Qualitätsmanagement oder in der Qualitätssicherung bei den Hausgeburten gibt es eben Gründe, die dagegen sprechen. Das haben wir ja auch mit unseren Ärzten abgesprochen. Also es gibt Listen, wo abgecheckt wird, kannst du überhaupt in den hebammengeleiteten Kreissaal? Also die Frau muss wirklich gesund sein. Also es darf kein Zucker da sein, es dürfen keine, also eine Steißlage sein, es dürfen keine Zwillinge sein, Bluthochdruck fällt aus. Also alles das, was eben ein Risikofaktor darstellt, das fällt eben alles raus.
Fehlbildungen sind aber nicht, sprechen nicht gegen eine hebammengeleitete Geburt, ne?
Nee, außer es sind jetzt starke Fehlbildungen, dass das Kind hinterher erst versorgt werden muss, ja.
Was war die schnellste Geburt, die Sie erlebt haben?
Meine eigene. nee, das kann ich gar nicht so sagen. Also es gibt ja immer Frauen, die kommen relativ spät, weil sie das nicht so richtig einsortieren können. Habe ich jetzt schon wen oder nicht? Und die kommen zur Tür rein und dann sieht man sofort, wir brauchen einen Kreissaal. Und dann schafft man es manchmal nicht mal mehr in die Handschuhe. Also 10 Minuten sozusagen. Okay. Ja. Ja, das kommt alles vor. Egal, ob es die ersten oder die 10. Kinder sind, das ist egal.
Gut.
Gut. Frau Piol, wir bedanken uns sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch mit interessanten Ansichten und Erkenntnissen und wünschen für die nächsten Geburten gutes Gelingen.
Ja, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Bis zum nächsten Mal vielleicht.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.